Auf dieser Ebene, wenn du das Modell baust von etwas, das ist die wirksamste Organisationsentwicklungsintervention, die ich kenne. Weil da sitzt du mit Leuten, die mir als sozusagen Projektionsfläche, der blöd fragen darf, erklären, was die Welt ist. Ich darf blöd zurückfragen. Und das geht ja um nichts, weil wir wollen jetzt ein Modell bauen für irgendwas. Wahnsinn, was Leute da lernen über ihr System. Das ist mit keiner anderen Intervention zu vergleichen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier und Wolfgang Ratert. Wolfgang ist Hochschuldozent, Serious Gamer und Unternehmer. Als ausgebildeter Ökonom und Coach arbeitet er seit 25 Jahren mit Game-Based Design in den Bereichen Leadership, Transformation und Community Building. Er berät und coacht Führungskräfte, Dozenten und Berater, die Menschen mobilisieren möchten bei der Gestaltung von Interventionen und Strategien, die sie vom Push-Modus in den Pull-Modus bringen. Und genau darüber tauschen sich die beiden in dieser Folge aus, wie Engagement by Design in Organisationen und Communities gestaltet werden kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Wolfgang Ratter zu begrüßen. Hallo Wolfgang.
Hallo Martin.
Wolfgang, du bist Unternehmer, Hochschuldozent und Business Game Designer. Da fragt man sich natürlich, wow, wilde Mischung, wie bist denn dazu gekommen und was machst du eigentlich so?
Das sind zwei gute Fragen. Ich erzähle immer vielleicht dann die Geschichte, wie komme ich zum Business? Ich bin mal ursprünglich, habe ich Ökonomie studiert, bin in die Schweiz gekommen, um da Finanz- und Rechnungswesen, so richtig Hardcore Accounting zu studieren und bin dann während des Studiums mal aufgeboten worden von Shell, um ein Planspiel zu playtesten. Shell hatte so eine Simulation gebaut, mit denen sie ihre Tankstellenpächter fit machen wollten als Unternehmer. Und da haben wir dann 2 Tage in Bad Ragaz Oil Sim gespielt. Und das Ergebnis waren einmal 1000 Franken Benzingutschein, weil wir ja gewonnen haben. Aber eben auch noch, dass die Einladung, dieses Planspiel zu moderieren, also als studentische Hilfskraft im Hintergrund Zahlen eintöckeln und so ein bisschen was über Rechnungswesen erklären, was man schon im 4. Semester Tankstellenpächter voraus hat. Und da habe ich gesehen, dass man also locker 3 Semester HSG, Finanz- und Rechnungswesen zumindest, in 2 Tage Planspiel packen kann. Und zwar nachhaltiger. Ja, also danach hast du begriffen, um was es geht. Und das hat dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass ich nach dem Studium mit einer Kollegin zusammen eine Firma gegründet habe, mit der wir uns mit Planspielen beschäftigt haben. Es gibt ganz viele Planspiele. Unser Businessmodell am Anfang war, wir haben Unternehmen, die wollen ein Planspiel einsetzen, um was zu vermitteln. Und dann haben wir denen das gesucht, haben die Trainings konzipiert und durchgeführt. Und das haben wir eine Weile gemacht, bis wir dann irgendwann an eine Firma kamen, die Flugsicherung in der Schweiz wurde privatisiert. Und die wollten auch ihren Mitarbeitern erklären, was der Unterschied zwischen einer Behörde, Bundesamt für Zivilluftfahrt, und einer Aktiengesellschaft, die sie dann wurden. Und wollten das auch mit dem Planspiel machen. Und da gab es einfach nichts, was auch nur annähernd wie eine Flugsicherung funktioniert. Ne? Monopolmarkt und lauter Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt nichts, aber wir können euch bauen. Ja, und das war dann mein erstes selbst entwickeltes Planspiel, also ohne Computer, muss man dazu sagen, ne? So ein Boardgame, wo wir dann halt das Modell, die Organisation abgebildet haben. Und dann hat man im Spielen am Modell gelernt, wie das Ding denn funktioniert. Und von da an hatten wir eigentlich immer bei jedem Kunden 2 Möglichkeiten. Ne? Entweder wir sagen, schau, wir haben da ganz viele Planspiele, da können wir eins von wenn, oder wir
modellieren euren Prozess, ne, eure Strukturen und machen sozusagen ein maßgeschneidertes Modell. Und das haben viele dann auch spannend gefunden. So bin ich zu dem Game Design gekommen.
Ja, bei Game Design denkt ja jeder an Computerspiel, ne? Aber ich finde es super. Also genau solche organisationalen oder auch Managementprozesse als Spiel darzustellen. Ja, weil Spiel hat ja nochmal ganz besondere Qualitäten, weil es uns als Ganzes mit all unseren Intelligenzsystemen ja mit vereinnahmt.
Genau, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, sagt man ja auch. Das hat was, ne? Und Spiel hat natürlich jetzt auch noch verschiedene Aspekte, gerade wenn du es jetzt für Unternehmen einsetzt. Man lernt natürlich spielerisch gut, das wusste man schon länger. Aber auch das Modellieren ist übrigens die wirksamste Intervention, die man meiner Erfahrung nach machen kann. Ich habe da mal so 5 Ebenen von Spiel auseinandergehalten im Laufe der Jahrzehnte, mit denen ich mich mit dem Thema beschäftige. Und man kann da also wirklich auf verschiedene Art und Weise Spiel in Anschlag bringen, wenn man über auch Organisationen nachdenkt. Das hat was.
Ja, das finde ich spannend. Die erste Begegnung damit im Business-Bereich hatte ich mal mit den Game Mechanics. Ich glaube, von Google kamen die damals. Ja, und das war mehr so, oh, wie muss ich so eine Webseite machen? Wie muss ich ein Community machen? Ja, dass da Punkte gesammelt werden, dass man vervollständigen muss und Feedback-Mechanismen und Austausch und Customizing. Das waren ja so die Dinge, die das Webdesign so vor 20, 25 Jahren so beeinflusst haben. Ja, und da tauchte das überall auf. Aber du gehst ja noch eine Schleife weiter. Also bleibst ja nicht bei den Game Mechanics stehen.
Ja, es gibt natürlich auch ganz viele Arten, wie man über Spiele nachdenken kann. Also auch Mechanics, Dynamics, Aesthetics ist so ein berühmtes Modell, MDA. Mir gefällt der Design-Begriff gut, den du genannt hast, ne? Weil Design, sagt der Steve Jobs ja auch, ist nicht, wie es aussieht, sondern wie es funktioniert. Und man kann diese beiden Perspektiven natürlich auch auf Games anwenden, weil die sehen natürlich auf eine bestimmte Art und Weise aus. Die haben Regeln, da kann man irgendwie Punkte kriegen, Orden, man kann aufsteigen, es gibt Ranglisten. Also diese Oberflächenphänomene von Games, daran erkennt man sie dann ja auch. Das ist aber nicht, wie es funktioniert, weil wie es funktioniert, das ist angewandte eigentlich Biochemie. Es gibt psychologische Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir auf Games so reagieren, wie wir auf Games reagieren. Und wenn ich jetzt Game Design anwende, also wenn ich Kontexte gestalte und mich dabei an den Gestaltungsprinzipien von Games orientiere, allerdings jetzt kein Game draus mache, die Organisation spielt ja nicht, die produziert ja, die ist ja effizient, da hat es andere Kriterien, aber... Und der Name, also Gamification ist so ein Begriff, der 2011 mal auf den Hype-Cycle von Gartner kam. Und der durchaus auch riskant ist, weil bei den Leuten immer die Schublade aufgeht, aha, ich mache jetzt also ein Spiel aus der Sache. Das stimmt ja nicht. Manchmal ist ein Spiel gut, also Lernspiele, Simulationen erfüllen einen Zweck. Aber spannend wird es ja eigentlich, wenn du den realen Kontext, nicht irgendeinen Trainingskontext, nach Designprinzipien organisierst, sodass das Zielverhalten, das du erzeugen willst, wahrscheinlicher wird. Es gibt nie den Knopf, wo das sicher passiert. Und Games sind deshalb die perfekte Referenzdomäne, weil der Gamer, der klassische Gamer, der vor seinem Computer-Game sitzt, der ist resilient, strategisch, kreativ, motiviert, ausdauernd, im Flow, dem geht's gut dabei. Also dieses Erlebnis möchtest du auch haben. Und Games sind besonders geeignet, weil erstens stellen sie diesen Zustand in einer Reinheit und Zuverlässigkeit her, wie sonst kaum eine andere Domäne. Und zweitens ist der Inhalt des Handelns beim Spielen nicht dafür zuständig. Das Monster bedroht mich ja nicht wirklich. Spiel ist definitionsgemäß zweckloses Handeln. Das heißt, wenn du den Inhalt wegnimmst, bleibt der Kontext übrig. Also wie gestalte ich Kontext so? Und wenn es jetzt ein zweckvolles Handeln ist, ne, die hier soll geführt werden, hier soll verkauft werden, hier soll ja was anderes Sinnvolles gemacht werden. Und mich dabei an den Kontextgestaltungstechniken, sage ich mal, bediene, die in Games stattfinden, kann ich das übertragen.
Das heißt, ihr schaut auch drauf, wie in einer Organisation ich sozusagen intrinsische Motivation, ja, und extrinsische Motivation in so eine Art spielerische Balance bringe.
Intrinsische, extrinsische Motivation, wenn wir so ein Engagement-Design bauen, dann spielt natürlich die Motivation eine große Rolle. Allerdings interessanterweise gar nicht die größte, finde ich, weil ich ja auch grundsätzlich davon ausgehen kann, dass Leute meistens motiviert sind für das, was sie da tun sollen. Also es ist ja selten, dass einer überhaupt keine Motivation hat. Aber Stichwort intrinsisch, extrinsisch, das ist ja auch ein Kontinuum. Das ist ein Kontinuum und die Dimension heißt Internalisierung der Handlungsregulation. Also wie stark nehme ich Impuls zu handeln als etwas wahr, was aus mir selbst kommt? Einer extrem extrinsisch, gar nicht. Ich handle nur wegen der Karotte. Das, was ich tun soll, ist mir eigentlich völlig wurscht. Aber ich verdiene manchmal Lebensunterhalt, ne, und kriege halt dann am Ende des Tages die Kohle. Ist ein Motiv. Und auf der anderen Seite intrinsisch, also intrinsisch sind eigentlich nur drei Faktoren. Relatedness, also andere Menschen, das Erleben von Kompetenz und Autonomie. Das sind die drei Dinge, mit denen wir auf die Welt kommen. Deshalb sind die intrinsisch. Das hat jeder. Spannender ist eigentlich so die höchste Stufe der extrinsischen Motivation. Also wenn dieses Kontinuum sich dann Richtung intrinsisch bewegt und die Handlungsregulation immer weiter innen wahrgenommen wird. Die höchste Stufe ist Identität. Also wer bin ich? Dann mache ich Sachen, weil jemand, der so ist wie ich, das halt so macht. Was ich dann als Feedback kriege, ist kohärentes Selbsterlebnis. Also ich komme gar nicht auf die Idee, das nicht zu machen. Das ist so die Motivationsstufe, die ist ansozialisiert, deshalb nicht intrinsisch. Aber da verschmilzt sozusagen das Handlungsmotiv mit dem Selbst. Und für die meisten Firmen ist die Stufe davor noch spannend. Da geht es nämlich um Ziele. Also ich mache das, weil ich ein Ziel verfolge, wo das nützlich ist. Das ist das Argument, was die meisten unternehmen. Mach das, dann machst du Karriere und du willst doch. Also das ist so dieses Kontinuum, in dem man zwischen intrinsischen und extrinsischen Motivationen Stories erfinden kann. Also wir nutzen das, um zu sagen, ja, auf welche Journey will ich denn meine Zielgruppe einladen, damit sie sich in Zukunft so verhält? Und da kann ich natürlich erzählen, ja, mach das, weil sonst wirst du entlassen oder dann kriegst du den Bonus, ne, rein extrinsisch. Die nächste Stufe wäre dann sozialer Druck. Also erste Stufe materieller Druck, zweite sozialer Druck. Alle anderen machen das auch. Ich mache Sport, damit alle anderen, ich denke, ich bin ein fauler Couch-Potato, aber eigentlich nervt's mich. Ne? Also sozialer Druck. Dann diese Idee mit Ziel. Jetzt schon intrinsischer, ich mache das, weil ich das ja will und das ist zielführend. Oder Identität, ich bin so einer, ne? Ein Profi macht das. Wenn ich Arzt bin, dann helfe ich auch dem Mensch auf der Straße, wenn er sich verletzt hat, weil das gehört zu meinem Berufsethos dazu. Ne? Und das sind alles mögliche Stories, die ich erzählen kann als Vorschlag, wie man denn verstehen soll, warum man das jetzt tut. Das ist die Story-Design-Komponente und das ist der Link zur Motivation, ne?
Ja, in der Führung gibt's ja manchmal so paradoxe Interventionen. Ich will, dass Leute was nicht tun und ich will, dass sie was tun, ja. Habt ihr ja manchmal auch so widersprüchliche Rollen vom Push zum Pull. Was ist so deine Perspektive da drauf?
Ja. Wir haben ja ganz viele Biases, kennt man ja, ne? Da gibt's ja die, keine Ahnung, 180 Stück oder was. Und ein Bias, den wir wirklich haben, ist, dass wenn wir Leute dazu bewegen wollen, etwas zu tun, versuchen wir, sie irgendwie dahin zu motivieren. Wir hängen da irgendwie die Karotte vorne dran. Wenn wir wollen, dass Leute etwas nicht tun, mit etwas aufhören, versuchen wir, Hindernisse in den Weg zu räumen. Der Kleber auf der Zigarettenpackung, der dir zeigt, wie hässlich du enden wirst, wenn du das jetzt rauchst. Und was ganz oft, wenn wir jetzt über Engagement Designs, über ein Design, wie man Verhalten erzeugt, wo es sich lohnt nachzudenken, ist, wenn man diese beiden Sachen mal kreuzt. Also ich will Verhalten A und Leute zeigen jetzt aber Verhalten C. Da kann ich überlegen, okay, was hindert sie denn am Verhalten A? Und ganz oft ist es viel einfacher, wenn ich nicht jetzt irgendein Motivationsdesign in Anspruch bringe, um sie über das Hindernis mit mehr Gewalt drüber zu schubsen, damit sie A machen, sondern wenn ich das Hindernis aus dem Weg räume. Also was kann ich wegnehmen, um ein Verhalten zu erzeugen, weil das aktuell im Weg steht? Und umgekehrt, ich will, dass sie mit etwas aufhören. Da kann ich ja, okay, wie kann ich denn die Alternative, die sie machen sollen, attraktiver machen? Weil vielleicht machen Leute etwas, weil das, was sie eigentlich tun sollen, kompliziert ist. Also mach's einfacher. Das klassische Projekt ist ja, wir haben hier ein Zielverhalten und wollen es erzeugen. Wie könnte man das machen? Wie können wir da mehr von kriegen? Und dann zu fragen, ja, lass uns mal kurz nach den guten Gründen fragen, warum Leute denn heute das andere machen. Also warum macht einer das nicht? Und dann zu überlegen, ob es gute Gründe gibt, die ich aus dem Weg räumen kann, sodass dann eben das Verhalten einfacher wird. Gibt es auch Frameworks zu, COMB, also wie ich sozusagen Hindernisse systematisch angucke, um zu schauen, welche davon ich wegmachen kann, damit Leute das, was sie eh schon wollen, vielleicht einfach machen könnte. Die Idee mit Probleme, die im Weg stehen, wenn die real sind, naja, dann kann ich vielleicht an dem Hindernis arbeiten, statt an der Motivation.
Ja, super Beispiel, was ich auch oft sage. Macht man eine Not-to-Do-Liste, damit überhaupt Platz habt für ein anderes Verhalten, weil on top kriegt er sowieso nichts gebacken. Ja? Oder was wir auch schon hier im Podcast hatten, Immunity to Chain, welche verborgenen Verpflichtungen binden dich an altes Verhalten? Sodass du sagst, ja, wenn ich es nicht mehr tue, da habe ich so eine Identitätsorientierung, ich mache einfach weiter wie immer, weil diese Identität wird mir hier im System bestätigt. Ja. Aber das finde ich auch gut, diese Gegenperspektive dir anzuschauen.
Ja, oder auch wenn man jetzt mal auf Organisationsdynamiken guckt, ne? Organisationen haben ja eigentlich nur Verfahren, mit denen sie neue Regeln in die Welt bringen. Und die wenigsten Organisationen haben irgendein Verfahren, mit dem sie Regeln wieder aus der Welt bringen. Und da gibt es auch so eine coole Initiative, ich glaube, Kill a Stupid Rule, ne? Kann man das mal angucken, so nach dem Motto, einmal die Woche setz dich hin mit deinem Team und überlege, welche Regel wollen wir denn mal abschaffen, vielleicht mal so aus testhalber. So dieser Mechanismus, dass, ne, wo ist das die britische Kriegsmarine, die Größe der Mitarbeiter und Anzahl der Schiffe, ne? Das ist ja auch so ein Spread, ne? Also Bürokratien multiplizieren sich selbst, unabhängig davon, wie groß die Aufgabe ist, die da bürokratisch verarbeitet werden soll, weil Regeln kommen immer nur dazu und gehen nie raus.
Ja, super, gibt's ja auch so eine Initiative. Jedes Gesetz, was du neu einbringst, musst du 2 streichen. Weil die super keiner mehr lesen kann. Die kann keiner mehr lesen. Du machst deinen eigenen Dschungel, ne? Aber die müssen dich auch noch buchen, ne, damit sie auf die Idee kommen. Wahrscheinlich, wenn du das ins Spiel bringen würdest, du würdest jede Spielrunde 3 neue Regeln machen. Ja, dann würden die auch merken, oh mein Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Und dann sagst du so, und jetzt simulieren wir mal, nehmen immer eine weg. Was macht mehr Spaß? Was gibt dir mehr Orientierung? Da wäre es wahrscheinlich durch das Spiel sehr offensichtlich. Ne?
Genau, ja, du schließt Wetten ab, während das Spiel kollabiert vor lauter Regeln. Das
unspielbar wird. Du schaffst ja durch ein Spiel, und das finde ich auch noch gut, diese emotionalen Referenzerlebnisse. Wie fühlt sich's an? Und das fehlt ja oft als Perspektive in diesen rein strategischen Überlegungen. Ja. Jetzt sagst du ja, es geht auch um Engagement by Design. Und diese Art von Design, also so wie etwas funktioniert, hat in deiner Betrachtung 5 Ebenen. Wie würdest du die beschreiben und was hat das so, sag mal, für praktische Implikationen für Organisationen? Wie kann man das denn in seinem Denken vielleicht auch nutzen?
Also diese 5 Ebenen, von denen ich erzählt habe, ich habe das mal die 5 Ebenen des Spielens genannt. Spiel, Klammer auf EN, Klammer zu S. Und das ist so, nachdem man 20 Jahre über das Thema nachgedacht hat, kann man da auch so ein bisschen differenzieren. Und so die unterste Ebene, erste Ebene, eigentlich müsste die Ebene 0 heißen, ich habe es mal Ebene 1 genannt, ist das, wenn man mal unseren Alltag anguckt, dann ist das sehr anschlussfähig als ein Spielmetapher. Also wir reden über unseren Alltag in Kategorien von Spiel. Ne? Wir nehmen Rollen ein, wir halten uns an Regeln. Also ganz viel Spiel passiert mehr oder weniger unbefähigt automatisch, wenn wir einfach nur Alltagshandeln machen. Die Spielregeln des Alltags sozusagen. Ne? Das, was die Kultur ist, die kulturell spezifisch sedimentierte Regelbasis, ne? Nach der wir jetzt miteinander im Umgang sind. Und das ist, glaube ich, mal eine Grundlage. Das ist erstmal noch gar kein Design-Element, aber das sorgt dafür, dass wenn wir jetzt designen, wenn wir jetzt Spiel-Game-Design-Elemente anwenden und in Anschlag bringen, vorschlagen, dass das eine Resonanz hat und Leute einspringen. Ich habe da eine etwas makabre, aber eine super Geschichte, die ich mal gelesen habe, war dieses Challenger-Unglück. Du erinnerst dich, da war mal irgendwo ein Raumfähre in den 80ern, ist beim Start explodiert. Die ist explodiert, weil ein Dichtungsring von einem dieser Booster bei den tiefen Temperaturen, die beim Start herrschten, undicht geworden ist und das hätte gar nicht starten dürfen, weil die Temperatur unterschritten war. Also technisch wusste man das natürlich. Und natürlich ist das auch technisch nicht freigegeben worden. Also der Ingenieur, der diese Startfreigabe technisch hätte machen müssen, hat gesagt, wir können nicht starten. Und wir wissen, es ist dann doch gestartet und in den Untersuchungen hat man versucht herausgefunden, ja, also was ist da genau passiert, ne, mit Aufzeichnungen und Video, alles das wird da dokumentiert. Und sie haben dann den Ort, die Stelle gefunden, an der sich der Ingenieur hat breitschlagen lassen, doch die Startfreigabe zu machen, wieder besseren Wissens. Und der Satz, den er da gehört hat, war, jetzt setz dir doch mal den Managerhut auf. Das ist der Vorschlag, wechsel doch mal die Rolle, spiel jetzt mal Manager. Und dann macht er das, obwohl er jetzt wahrscheinlich eine stark ausgeprägte Identität hat als leitender Ingenieur von so einem Projekt, kann er dann verstehen, naja, für die Manager ist das jetzt schwierig, das kostet wieder Geld, so ein Startabbruch und das Image ist auch nicht wirklich förderlich. Ne? Und dann hat er sich breitschlagen lassen. Das heißt, das funktioniert im Alltag. Ne? Und ein Rollenangebot zu machen, ein Identifikationsangebot zu machen, ist eine Designtätigkeit. Wenn ich will, dass jemand was macht und ich sage nichts, dazu. Dann macht die Person sich selber eine Vorstellung oder auch nicht. Und die Designkomponente ist, dass ich das mitdenke und vielleicht einen konstruktiven, produktiven Vorschlag mache, wie denn das verstanden werden könnte, was hier gemacht werden soll jetzt.
Ne? Ja, das finde ich ein super Beispiel für rollengebundene Teilpersönlichkeiten, die ihre eigene Logik haben können, ihre eigene Sinngebung haben und die voneinander vielleicht nichts wissen. Ist natürlich super tragisch in dem Fall, ne? Aber der Ingenieur ist dann verschwunden in ihm. Ne? Der wusste, don't do it. Ne?
Genau, ne? Das innere Team sah dann plötzlich anders aus.
Ja.
Auf der Ebene sind wir im Alltag ständig unterwegs und das ist die Grundlage, warum überhaupt Game-Design-Elemente anschlussfähig sind, wenn man sie als Gestaltungselement für irgendwelche Handlungskontexte braucht. Also die zweite Ebene, können wir noch kurz, ist dann, ich nenne das so nützliche Spielchen. Das kennen wir auch. Also wer irgendwie mal moderiert, ne, oder auch Rituale beim Begrüßen. Jetzt in Organisationen sind das typischerweise, wie macht man ein Meeting? Während Corona, alle am Anfang mal kurz Check-in machen und so, ne. Also das sind Dinge, die haben die Wirkung, dass sie einfach die Kommunikation ins Lutschen bringen. Typischerweise sind das so Katalysator für Kommunikation. Zweite Ebene, das funktioniert auch, weil man den Leuten halt dann mal vorschlägt, mach doch mal das, halte ich mal diese Regel und sie das auch einhalten und man ist es gewohnt, dass irgendwie ein Moderator dann halt mal vorschlägt, was gemacht wird und dann macht man das halt. Dritte Ebene ist dann da, wo es jetzt dominanter wird, also was so die Dinge, die ich jetzt erzähle mit Planspielen, also wir bauen ein Spiel für einen Zweck, also Serious Games. Ich nehme etwas, mache ein Spiel draus und an dem Spiel kann ich dann lernen, wie das System funktioniert. Wie leitet man eine Tankstelle? Oder wie funktioniert eine Flugsicherung? Das war ja noch witzig. Wir haben in diesem Beispiel mit der Sky Guide, haben wir dann rote und blaue Figuren gehabt. Ne? Und die einen, die roten, die haben Leistungen gebracht, die auch dann verrechnet wurden. Und die blauen nicht, ne? Gemeinkosten. Und die haben am Schluss, weil die ganze Firma das gespielt hat, haben die sich mit diesen Farben angeredet. Ne? Du bist ja ein Roter, ne? Und ich bin ein Blauer. Also das wirkt dann sprachbildend, ne? Kulturprägend wird das. Weil wir da einen Vorschlag gemacht haben. Wir haben die Differenz eingezogen, haben die markiert mit verschiedenfarbigen Töckeln und die Leute haben das dann aufgenommen und aufbegriffen. Also auf der Ebene, Management Games, Ebene 3, da gibt es noch zwei Arten von Spielen, ne, so was ich da beschrieben habe mit jetzt Sky Guide und dann so Szenario-Simulationen. Ne? Also wenn ich jetzt ein System verstehen will, dann kann ich ein Modell vom System bauen, Computer oder anders und lerne in der Interaktion, im Zeitraffer und so weiter, wie das funktioniert und im geschützten Raum und ich kann so mal gegen die Wand fahren und pleite gehen, passiert nichts. Die zweite Art von Spiel, die ganz anders funktionieren muss, ist, wenn du Menschen verstehen willst, ne? Also Verhalten. Ich weiß noch, ich war mal bei der UBS, haben wir mal so ein Projekt da gemacht und da habe ich so ein Ding gesehen, so ein Führungstraining, ne? Da siehst du dann so ein Video, wo zwei Leute irgendwie miteinander reden und dann streiten die sich und es eskaliert und dann macht's Stopp. Wie würdest du dich jetzt verhalten? Da kannst du A, B, C sagen und das ist natürlich unwirksam, weil natürlich weiß dann jeder, was er tun muss. Aber auch die, die es wissen, schaffen es nicht, das zu machen, wenn es darauf ankommt. Ne? Deshalb musst du, wenn es um Verhaltenstraining geht, musst du Kontext simulieren.
Das ist ein super Beispiel. Wir hatten ja auch hier das Global Community Game, auch im Podcast. Ne? Und da gehst du ja die Haltungsebenen durch, ein bisschen anders, und schaffst eben Kontexte, die auch gewisse Erregungszustände dann mit simulieren. Ja, und das natürlich, wenn du ein Video anguckst, haha, von außen, ja, dann bin ich natürlich super kollegial. Aber wenn du drin bist, ne? Und dann kam es eben auch in diesem Spiel zu gewissen Erregungszuständen, die dann auch Kommunikation sichtbar gemacht haben. Das war auch interessant, aber auch nicht ganz einfach. Dann wieder die Distanz, also aus dem Spiel rauszugehen, wenn das Spiel dich absorbiert und du fängst an, es für Wirklichkeit zu halten. Hast du sowas auch mal erlebt?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist eigentlich die Idee. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe mal an so einem MBA-Programm an der Uni in St. Gallen, war so ein Krisenmanagement. Mhm. Ein Tag Krisenmanagement und dann haben die am Vormittag, war der Professor da und hat mit den Teilnehmern Krisenmanagement-Theorie gemacht und ich kam da mittags an, als sie gerade ihre Flipchart-Präsentation hatten, ne, so mit kühler Kopf und ruhiger Hand und warmes Herz, gehe ich dann souverän und manage die Krise. Ne? Voilà. Mittagessen und wir haben dann am Nachmittag ein Planspiel gespielt, wo es natürlich um Krise ging. Die Krise war aber nicht jetzt so, wie man das vielleicht vermutet hat, ne? Irgendwie der Markt bricht zusammen, sondern wir haben ein Modell genommen oder eins gebaut, wo wir diese 25 Leute waren eine Firma, aber mit 5 Bereichen. Also es gab eine Schweizer Holding, ne, da saß dann irgendwie das Management und dann gab es eine indische Entwicklungsabteilung. Es gab eine chinesische Produktion und einen amerikanischen und einen europäischen Markt. Das waren jeweils Organisationseinheiten. Und der Prozess operativ, ganz einfach, die Markteinheiten, die haben bei ihren Kunden gesehen, was die brauchen können, ne, also was sie verkaufen können, und das haben sie so eine Art Puzzle, also man hat physisch was zusammenbauen müssen, ne? Aber das muss man halt entwickeln, wie das zusammengebaut wird. Also die Marktgesellschaften haben das in die Schweiz geschickt, ne? Hier, das könnten wir verkaufen. Die Schweizer haben es angeguckt, haben gesagt, okay, lassen wir es entwickeln, ja, nein. Haben es nach Indien gegeben zum Entwickeln. Die Inder haben den Plan, wie man das baut, zurück in die Schweiz geschickt. Die Schweizer haben entschieden, okay, wie viel davon bauen wir? Haben den Produktionsauftrag nach China gegeben. Die Chinesen haben es in die Schweiz geliefert und von der Schweiz aus wurde das dann verteilt an die Landesgesellschaften, die es dann an Kunden gebracht haben. Völlig einleuchtender, trivialer, einfacher Prozess. Geht insgesamt 6-7 Minuten und entsprechend war dann auch das Planspiel so. Wir haben ja so 10 Minuten Marktphase, ne, wo alle arbeiten konnten. Und dann gab es so einen Break. Wir haben ja ein Spiel, wunderbar, da können wir dann in der Pause Strategie machen, überlegen, okay, wie können wir hier noch optimieren und wie können wir das anders aufstellen. Und das haben die dann gemacht. Und die Krise ist jetzt vielleicht schon, wenn man ein bisschen zugehört hat, ne, wo ist da die Krise angelegt? Die Spannung in diesem Prozess kam daher, dass die Schweizer Holding sternförmig in jede Interaktion sozusagen eingebunden und damit automatisch der Bottleneck war, ohne eigentlich irgendwie Wertschöpfung zu machen. Die haben immer nur entschieden. Und die Entscheidung war jetzt nicht so komplex, dass das großartig, ne, aber die haben alles aufgehalten. Und so nach 2-3 Runden, wo alle warten, dass da irgendwas jetzt in die Gänge kommt, fingen dann die Marktgesellschaften an, mal die Fühler direkt nach Indien auszustrecken und mit denen zu reden, ob man nicht vielleicht das Ganze schneller, ne? Und was die formell mächtigen Holdings, aber hey, ne? Und dann sind diese Reflexionsphasen, wo man Strategie machen konnten, wurden dann unter Ausschluss der anderen Abteilung gemacht. Und das ging dann so hoch bis am Schluss, eine Viertelstunde vor Schluss, hat dann der Holding-Mensch aus der Schweiz seinen Vertriebsleiter Amerika entlassen. Also die Krise ist dann doch so weit eskaliert, dass er ihn quasi aus dem Seminar geschmissen hat. Der hat dann eine Viertelstunde Mails gecheckt oder was auch immer vor der Tür. Aber das ist jetzt genauso das Erlebnis, wo du sagst, Theorie, Krise, kühler Kopf, warmes Herz, ruhige Hand. Aber wenn du es dann drin bist und in Echtzeit auf die Straße bringen musst, mit einer gewissen emotionalen Engagement, dann gelingt dir das halt nicht so einfach. Und letzten Endes sind ja die Verhaltensmuster, die du zeigen solltest, nicht überraschend, sondern die Challenge besteht daran, in Echtzeit das Ding auch zu aktivieren. Und so ein Spiel zeigt dir dann mal, dass das vielleicht doch nicht so einfach ist, wie du dir das gedacht hast. Du lernst nichts Neues, du lernst nur, dass du vielleicht ein bisschen bescheidener mit deinen Erwartungen, wie du dann on the job performst, umgehen solltest.
Ja, das finde ich ja super Beispiel. Hat er den in echt entlassen oder im Spiel entlassen?
Ja, im Spiel entlassen. Also er war ja nur im Spiel Chef, ne? Aber er hat ihn rausgeschmissen, ne? Die haben sich so in die Haare gekriegt, dass er gesagt, du bist gefeuert. Und dann ist der raus. Ne? Also Krise.
Krass. Ja, und das ist ja auch das Spannende, diese Simulation von Konflikten, von Krisen, wo du ja mehr mit Paradoxien, Dilemmata umgehen musst oder darfst, ja. Und wie gehe ich denn damit um, wenn viele Spannungen im Raum sind? Und da hilft natürlich das Komplexitätsbewusstsein, was du da ja dann wahrscheinlich spielend testen kannst, ne?
Genau. Also diese Ebene 3, ne, da geht's um was geht's da? Da geht's um Sensibilisieren, da geht's um Lernen, ne? Da geht's um kognitive Fähigkeiten. Aber eben, Unterschied zu Ebene 4, der nächsten, nicht on the job. Dazu gehe ich dann in so einen geschützten Seminarraum, ne, oder irgendwo und übe das mal ein. Und Stufe 4 ist dann, wenn ich das jetzt überspringe und sage, nee, wir machen das jetzt on the job. Also so wie wir hier im Seminarraum die künstliche Situation rekonstruieren, um sie mal im Zeitraffer oder im geschützten Raum und auch mit probier's nochmal anders, Reset nochmal, das geht ja nur, das kann man da machen. Ebene 4 ist dann, ich gehe jetzt an den Ort des Geschehens, also da, wo geführt werden soll oder wo die Krise vielleicht auftauchen sollte oder wo verkauft wird oder wo auch immer der operative Prozess läuft und gucke, wie ich jetzt dort über die Gestaltung des Kontextes, nicht vom Seminar, sondern vom realen Handeln, das Zielverhalten wahrscheinlicher werden lasse. Und das ist dann Game-Based Design, also Gamification ist so ein bisschen der Begriff, wo das gemeint sein könnte. Und dort geht es effektiv um Performance. Nicht um Lernen, sondern um Machen. Und das finde ich natürlich sehr viel spannender. Also als ich damals, als dieser Begriff da aufkam, 2011, ne, habe ich, tritt mir in den Hintern seitdem, dass ich das nicht selber gesehen habe. Ne. Seitdem bin ich vor allem mit solchen Game-Based Design Sachen on the job unterwegs. Ne. Wie gestalte ich Handlungskontexte on the job, dass da Zielverhalten erzeugt wird?
Da sind wir natürlich jetzt neugierig nach Beispielen von Experimenten und Musterbrüche. Was sind denn da so anschauliche Beispiele dafür?
Also erstmal vielleicht lohnt sich's auch zu überlegen, dass ja Handlungskontext immer schon designed ist, halt oft nicht so wirklich gut. Also wenn ich das in Vorlesungen mache, ne, dann ich habe da so ein Modell, wo ich erkläre, was ich meine, ne, wie halt der Kontext das Verhalten steuert und jemand gestaltet den Kontext, so dass das Verhalten eine Rückmeldung erfährt, ne, ein Feedback auf das Verhalten, das Bedürfnisse bedient. Ne, und das ist dann dieser Engagement Loop, der da in Gang gesetzt wird. Und so das schlechteste Beispiel oder eines der schlechtesten Beispiele für schlecht designte Feedback Loops ist ja das jährliche Mitarbeitergespräch. Ne?
Yeah.
364 Tage lang verhalten und da kommt eine Rückmeldung. So ein Game würdest du nicht spielen. Ne? Also ganz viele low-hanging fruits, ja, wo du sagst, okay, ist ja schlecht. Wie könnte man das verbessern? Ne? Wie könnte man jetzt hier eine, also Feedback-Mechanismen, ein ganz zentrales Game Design-Element neben Story. Story und Rückmeldung. Das sind zwei zentrale Elemente. Wenn man sich da mal drüber Gedanken macht,
ne? Habe ich und, eine super Anekdote, wo jemand meinte, ja, das haben wir einmal im Jahr gemacht, ja, Mitarbeitergespräch, und haben uns gegenseitig mit Schulnoten bedotet. Ne? War für alle ganz traumatische Erfahrung, weil ich sage immer, alles, was an Schule erinnert, ist traumatisch. Haben die Leute keinen Bock drauf? Lass es niemals wie eine Schule wirken. Haben sie gesagt, aber dann haben wir es verbessert. Wir haben den Führungskräften auch Schulnoten gegeben. Und wir waren auch alle rotzig.
Oh, super, genau. Geteilt
aber ist okay, weit, ich habe dich unterbrochen. Ne? Wie geht's weiter mit unserem Mitarbeitergespräch? Dem Jahresgespräch.
Ja. Nein, also wirklich so, deshalb diese Ebene noch, ne? Wie denke ich denn über das nach, was da passieren soll? Ne? Und ich habe auch ein schönes Beispiel. Ich mache ja auch Vorlesungen und ich habe meiner, da unterrichte ich das und dann sitzt eine da und ich frage, ja, wie können wir jetzt das anwenden? Ne? Idee für Game-Based Design im Alltag. Wessen Verhalten würdet ihr denn gerne verändern? Das ist so die Leitfrage, ne? Entweder wessen Verhalten oder auch mit welcher Einstellung sollen die Leute das dann machen, ne? Weil wenn du es richtig machst, Game-Based Design, ja, dann machen die Leute das, was sie tun sollen, aber freiwillig und gerne. Das ist ja das Ziel. Also du, ich sag mal so, du kommst aus diesem Push-Modus, ne? Mach das doch bitte, ich will, ne? In den Pull-Modus, wenn du nämlich dich aus der Schusslinie nimmst und den Kontext in Anschlag bringst. Ne? Und der Kontext ist ja schon immer da. Und das Beispiel, wo ich dann mal wirklich, also auch zweimal schlucken musste, ne? Ich habe erklärt, was es ist und meinte, ja, ich hatte noch ein Beispiel. Wir sind Versicherungen und wir haben Vertriebler und die verkaufen Lebensversicherungen. Und was wir gerne wollen, ne, wir sind ja kundenorientiert, ist, dass die ihren Kunden, die eine Lebensversicherung, die abgelaufen ist, nicht eine neue verkaufen, sondern die Lebensversicherung verlängern, weil der Kunde verliert sonst Geld. Ne? Und wir wollen ja kundenorientiert sein. Die naheliegende erste Frage ist natürlich, die übrigens auch sich lohnt zu machen, ne? Wieso macht denn der Versicherungsverkäufer heute das nicht? Ne? Wieso verkauft er denn eine neue? Ne? Und sagt, ja, er kriegt halt mehr Provision dafür. So. Jetzt weißt du, okay, wir würden von unseren Mitarbeitern, und das muss, da erkennt man ganz oft, ne? Wir würden gerne, dass die was tun, was kundenorientiert ist. Wir als Unternehmen sind aber natürlich interessiert, dass wir mehr Geld verdienen. Und dann müsste es andere passieren. Und jetzt wünsche ich mir, dass mein Mitarbeiter sich selbst ins Knie schießt und sich motiviert irgendwie oder durch irgendwie einen Puck, den er kriegt, einen Mitarbeiterbonus, ja, kompensiert dann den Schaden, den er materiell erleidet, damit ich meinem Kunden gegenüber sagen kann, ich habe das Ziel. Das sind dann so Designs von, also das sind Kontext-Designs, da muss man gar nicht großartig Experte sein, um zu sehen, dass das nicht funktioniert. Aber wenn man mal durch diese Brille drauf guckt, dann fallen einem eben solche Sachen auf und da kann man das natürlich auch entsprechend gut gestalten.
Ja, ja. Schönes Beispiel, ja, für gerade die Anreizsysteme, ja, wenn man die eben als Spielregel sieht, ja, machst du individuelle, genau, Anreizsysteme, wunderst du dich, dass die Teamarbeit nicht gut klappt. Das hat mal so eine, genau, Berateragentur auch gesagt, ja, die haben erst dann Teamzusammenarbeit gestalten können, als sie Teamboni ausgegeben haben. Und vorher ging's nicht, falsche Spielregel, ne?
Genau. Weil wir halt auf solche Kontextparameter reagieren. Und das ist eine Gestaltungsdimension. ist wie mit Selbstorganisation, ne? Das ist auch noch, also das hat eine starke Überlappung zwischen der Art und Weise, wie man in komplexen Aufgaben selbst organisiert als Steuerungsparadigma handelt. Wenn man sich anguckt, weil da passiert genau das Gleiche. Das ist auch Kontextsteuerung. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Also wenn es kompliziert ist, kenne ich eine Good Practice oder Best Practice und kann die vorgeben und kann dann Compliance verlangen, weil ich ja weiß, wie es geht. Also mach das bitte so. Das geht nicht, wenn die Aufgabe komplex ist. Dann kann ich, egal wie lange ich analysiere, finde ich nicht heraus, wie es geht. Dann bin ich darauf angewiesen, dass die Leute, die den Job machen, herausfinden, wie es geht, on the job. Und dann brauche ich eben nicht mehr Compliance, dann brauche ich Engagement. Die müssen mitdenken. Und das kann ich nur bedingt anordnen, ne? Und Führungskräfte, die dann sowas merken, ne? Selbstorganisation, da hat ja die durchschnittliche Führungskraft oft das Gefühl, dass jetzt dann arbeitslos wird, ne? Weil Organisation ist doch mein Job. Und dann verwechseln sie Selbstorganisation mit Selbstüberlassung und sagen, okay, ich höre dann auf, euch zu sagen, was ihr tun sollt, macht doch selber. Das ist ja auch nicht der Job, sondern der Job wäre, die Selbstorganisation zu organisieren. Und das ist die Frage, wie gestalte ich jetzt Kontext so, dass da Engagement passieren kann? Und das ist eins zu eins, ne, die gleiche Frage, die gleiche Aufgabe, die ich auch habe. Wenn ich ein Game designe, ne, wo Leute sich auch engagieren sollen, freiwillig und Spaß dabei haben, ohne dass ich dabei stehe, ne, sondern rein über den Kontext, über die Story, über die Feedback-Mechanismen und so weiter.
Also würdest du sagen, dieser Punkt 4 heißt auch, Spielregeln in Besprechbarkeit zu bringen und auch veränderbar zu machen. Und es ist ja ein kritischer Punkt, ja. Oft fühlen die Leute sich ja schon in den bekannten Spielregeln nicht wohl und eher in einem Push-Modus, ich muss, ne, keine Zeit und so weiter. Aber sehen sich auch nicht ermächtigt zu sagen, ah, lass uns mal die Spielregeln so ändern, dass wir in Pull kommen. Und vielleicht denkt die Führung, oh, wenn wir die Spielregeln ändern, dann machen die nichts. Das ist ja auch immer so diese Sache. Wir müssen schon ein bisschen Druck machen, sonst kommt da nichts raus. Und da kann ja auch dieser spielerische Ansatz was Versöhnliches haben, weil wir merken, wir gehen ja anders mit der emotionalen Energie um da drin.
Ja, ja. Ich meine, das hat noch ein paar Schichten, diese Frage, ne? Weil ja, die Regeln mal zum Thema zu machen, ist sicher eine wichtige Komponente. Aber wir haben ja das Grundsatzproblem, dass Organisationen, ne, ich würde sagen, Organisationen bestehen aus Regeln. Und Regeln kann ich nur komplizierte Sachen. Und wenn es komplex wird, dann ist das nicht mehr regelbar. Das Steuerungsparadigma Regeln funktioniert nur bis kompliziert. Und dann passieren die Dinge, die der Stefan Kühl so nett die brauchbare Illegalität nennt oder Dienst nach Vorschrift ist ja eine Drohung. Alle wissen, dass die Regeln nicht ausreichen, um die Arbeit gemacht zu kriegen. Und das ist ja, wie fülle ich dann den Zwischenraum? Ich bin da ständig in der Balance. Und das als ein Spiel zu sehen, ist tatsächlich eine brauchbare Metapher, weil eben eins, wir sind eh ständig so unterwegs. Und ich rede zum Beispiel gerne von Kraftfeld und Spielfeld. Ne? Also das Kraftfeld ist, was sind denn da alles für Einflussfaktoren, die wirken? Und Spiel bringt dann für mich jetzt so die Komponente von Gestaltbarkeit rein. An welchen dieser Dinge könnte ich jetzt dann drehen? Und die Regeln sind einfach. Ne? So, es gibt ja diesen Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Die Regeln, Structure, eats culture for breakfast. Wenn ich eine neue Kultur will, dann würde ich mal darüber nachdenken, ob ich nicht ein paar Regeln ändere. So wie mit dem Vertriebsmenschen. Ne? Für was bezahle ich dich? So verhältst du dich. Und das ist eine einfache Intervention, eine Regel ins Spiel zu bringen. Einfach Anreize zu nehmen, ist ein bisschen heikel, weil das so auf diesen tieferen Stufen von Motivation greift. Ne? Die viel bessere Form wäre Storytelling. Also indem ich den Leuten andere Identifikationsvorschläge und Angebote mache. Also indem ich über die Stories interveniere. Das wäre meine Lieblingsintervention. Ich mache ja viel mit Community Building und Community ist noch eine spezielle Art von Organisation, weil alle Unternehmen haben gerne Communities, weil nämlich in der Community ja die Wertschöpfung für die Mitglieder von den Mitgliedern der Community passiert. Also Kunden zum Beispiel, nicht alle Kunden sind latent Community. Wenn ich, weiß ich, Mercedes fahre und ich habe ein Problem mit Mercedes, dann kann mir ein anderer Mercedes-Fahrer nicht helfen. Da muss ich zu Mercedes gehen. Also die Voraussetzung für Community ist da gar nicht gegeben, also muss ich auch nicht versuchen, eine in die Welt zu bringen. Das ändert sich vielleicht, wenn es um Oldtimer geht, ne? Weil dann hilft mir Mercedes nicht mehr, aber vielleicht jemand anders einen Oldtimer hat. Das ist ein dominantes Merkmal von Community. Und wenn ich es schaffe, eine Community zu mobilisieren, dann habe ich natürlich als Organisation, die das, was da passiert, nutzen kann, in welcher Form auch immer, den Vorteil, dass ich für die Wertschöpfung gar nicht zuständig bin. Ich muss nur schauen, dass da möglichst viele Leute möglichst viele wertvolle Interaktionen miteinander gestalten und dann finden die das alle toll, ohne dass ich dazu einen Input leisten muss, ne? Und da ist natürlich die Frage, ja, wieso macht das jemand? Und da kommen wir über diese Motivationslevel. Die Story, die ich auch jemandem anbieten kann, warum er sich da zum Beispiel engagieren sollte. Aber es muss ja ein persönliches Erleben sein. Der Wert, der da entsteht, der ist funktional, emotional oder sozial in der Person wahrgenommen. Sonst ist es nicht wertvoll. Wertschöpfung passiert nie im Unternehmen, sondern immer nur bei dem Empfänger, beim Kunden.
Finde ich ganz spannend, was du sagst. Also die Kultur ist die Strategie, wenn man so will. Ja, die Strukturen ist die Kultur oder dominiert die Kultur. Und wir sagen ja manchmal, das Mindset oder die Sinngebung, die Haltung hat wieder einen großen Einfluss auf die Strukturen. Erlebe ich die als sinnvoll, ja oder nein? Oder sage ich, das ist ja so ein Blödsinn, dann nehme ich doch hier meine illegale Brauchbarkeit, ne, und mach's anders, weil aus meiner Ich-Entwicklung heraus, aus meiner Haltung heraus, ist mir das andere ja zu komisch. Ich mache keinen Dienst nach Vorschrift. Ich passe das so an, dass das für meine Sinngebung entspricht. Ne? Jetzt hast du aber auch noch natürlich den Faktor, den du auch vorher schon genannt hast. Worauf habe ich denn eigentlich Einfluss? Ja, wie gehst du denn damit um, wenn du sagst, ja, okay, jetzt haben wir uns das angeguckt und die sagen, ja, kann ich alles sehen, müsste hier anders sein, ne? Jetzt kannst du mir erzählen, ein neues Storytelling, aber dann gibt's ja auch Einflussgrenzen, also etwas zu verändern.
Eben, also wie unterschiedliche Leute jetzt die Spielräume, die sie haben, wahrnehmen und einfach so ausnutzen, das hat natürlich auch was mit den Haltungen zu tun, ne? Also wenn die Regeln für mich das dominante Ding sind, Law and Order, dann hat das natürlich eine andere Qualität, als wenn ich sag mal, mehr so eine Surferhaltung habe. Ne? Da sind Kräfte am Spiel und da schwappt hin und her und ich gehe damit um. Für was? Ne? Also wenn die Regel gar nicht die Grenze ist, sondern ich habe ein Ziel und da kann ich Regeln nutzen, Regeln gestalten, Kontexte verändern, ne? Dinge ins Spiel bringen. Da steckt auch sowas wie ein Reifeprozess vielleicht hinter. Interessant ist ja noch, dass wenn ich jetzt Communities mal angucke, dort ist das Machtverhältnis ein Stückchen umgekehrt, weil Organisationen, die Mitarbeiter haben, die haben ja schon oft deshalb das Problem, dass sie mit der Selbstorganisation nicht richtig umgehen können, weil sie das Gefühl haben, Engagement, naja, die haben einen Arbeitsvertrag, die wissen, was sie tun sollen, sie kriegen Geld von mir, mach das, ja. Also, die haben das Gefühl, sie können das regeln. Was natürlich nicht geht, weil ich Freiwilligkeit brauche. Und in Communities, gerade wenn das Kunden-Communities sind, ne, oder sobald Unternehmen anfangen, Dinge als Community zu bezeichnen, merken sie, naja, ich bin auf Freiwilligkeit angewiesen. Ne, da ist die Macht dann auf der anderen Seite. Und dort dann über Identifikationsangebot, über Storytelling, also Story Design und Storytelling, da können wir vielleicht auch nachher nochmal, wenn wir wollen, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne, die Story Design ist die Struktur, also welche Motivation versuche ich denn hier zu aktivieren? Eine Identität, ein Ziel, eine Funktionalität, ne, einen sozialen Druck, einen materiellen Druck, kann ich alles machen. Telling ist dann, wie mache ich das über die Zeit? Weil ich muss das ja dann über Tage, Wochen, Monate irgendwie erzählen, immer die gleiche Geschichte. Und das lohnt sich auch da nochmal auseinanderzuhalten. Aber der eine Punkt, was jetzt Organisationen eben noch mit ihren Mitarbeitern tun können, das wäre die fünfte Ebene von Spiel, also die höchste Stufe, eigentlich eine Meta-Ebene, wenn ich das mal so sagen kann. Ne? Weil was wir zum Beispiel gemerkt haben, wenn wir solche maßgeschneiderten Planspiele bauen. Ich hatte mal das größte Spital in der Schweiz. Die haben sich mal reorganisiert und dann haben die auch, ne, ein Planspiel einsetzen wollen und natürlich in dem Sinne von, wir machen mal das Modell des Spitals, wie es vor der Reorganisation aussieht und dann reorganisieren wir das Modell und sehen, alles ist besser. Das ist natürlich dann so ein Kommunikationsinstrument, was man, wenn man das System schon gestalten kann, natürlich dann auch betonen kann, ne, wie die Vorteile der geplanten Veränderung sich ausüben. Und das haben wir so gemacht. Und dann komme ich natürlich, ich habe ja keine Ahnung von Spital, ne? Also haben wir einen Workshop, 3 Tage, irgendwo in einem schönen Hotel mit Leuten aus der Pflege, aus der Verwaltung, Mediziner, die mir dann erklären, was eigentlich ein Spital macht. Weil wir müssen ja ein Modell bauen, wir sollen da so ein Training machen. Und dann sind da Leute und erklären mir die Welt. Und ich höre mir das an und mal da das Bild hin. Ne? Dann sagt einer was, was jetzt gerade dem widerspricht, was der andere gerade gesagt hat vor 5 Minuten. Ne? Und ich kann dann sagen, ja, aber du sagtest das und er doch das. Wie geht denn das zusammen? Ja, ja, weil. Ne? Auf dieser Ebene, wenn du das Modell baust von etwas, du baust ein Shared Mental Model. Und das ist die wirksamste Organisationsentwicklungsintervention, die ich kenne. Weil da sitzt du mit Leuten, die mir als sozusagen Projektionsfläche, der blöd fragen darf, erklären, was die Welt ist. Ich darf blöd zurückfragen. Und das geht ja um nichts, weil wir wollen jetzt ein Modell bauen für irgendwas. Wahnsinn, was Leute da lernen über ihr System. Das ist mit keiner anderen Intervention zu vergleichen. Plus, du hast nachher noch das Ding physisch. Du kannst das Artefakt, das da entsteht, nachher mitnehmen oder auch anderen zeigen, ne? Oder eben noch ein bisschen verfeinern, bis es dann spielbar wird und nachvollziehbar. Das ist so die fünfte Ebene von des Spielens, wenn du sozusagen dein Weltmodell explizit machst. Ja, und das ist eine sehr brauchbare Intervention, wenn man das at scale machen würde, zum Beispiel mit Leuten, die dann eben auch sehen, du bist automatisch in so einem Reflexionsmodus. Und das kannst du natürlich mit jedem machen.
Ja, das finde ich jetzt spannend und mache mich auch neugierig auf die Frage hin. Ich sage ja gerne, dass die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, also Shared Mental Models, Menschen haben unterschiedliche mentale Modelle in sich, wie was ist, wie so den Elefanten, den er halt vor 10 Seiten anguckst, je nachdem, was in der Hand hast, sagst du, ja, das ist der Elefant. Ne? Und das ist kein Problem. Weil normalerweise sagen wir, wir müssen erstmal alle das gleiche Verständnis haben, ja, alle müssen das gleich sehen, wir müssen nur auf Linie kommen und so weiter. Und mittlerweile sage ich, nee, wir müssen gar nicht alle das gleiche sehen, weil wir Individuen sind, weil wir andere Rollen haben, weil wir andere Funktionen haben, dürfen die in der Gleichzeitigkeit, der Ungleichzeitigkeit existieren. Dann bleibt die Frage, was ist der verbindende Faktor? Und ich weiß jetzt nicht, ob dein Shared Mental Model auch auf diese Art von Unterschiedlichkeit und Integration der Unterschiedlichkeit abzielt.
Auf jeden Fall. Ich würde das vielleicht mit einer Seitenbemerkung noch versehen, ne? Weil was ist das, auf das da abgezielt wird? Also ich teile mal wieder die Welt ein, ne? Die Aufgaben, vor der ich stehe, die können zwei Naturen haben, ne? Entweder ist es ein Problem oder es ist eine Polarität. Und wenn ich jetzt das, was du da gerade gesagt hast, nehme, dann würde das eher eine Polarität sein, ne? Weil wenn verschiedene Leute verschiedene Perspektiven auf das gleiche Ding haben und verschiedene Interessen und in verschiedenen Rollen auch unterschiedlich betroffen sind, dann ist das ja nichts, was ich irgendwie auflöse, sondern dann dient dieses Modellieren nicht dazu, das ganze Ding einer Lösung zuzuführen, weil ich das nicht lösen kann. Es hilft aber, eine Polarität zu balancieren, indem ich transparent mache, wie das Spielfeld aussieht. Das sind die Kräfte. Und wenn ich dann mehr hiervon mache, dann ist das automatisch weniger davon. Und beide Sachen sind aber legitim und können gewollt werden und werden auch von verschiedenen Seiten gewollt. Und ich kann das jetzt nicht lösen im Sinne von beseitigen dieser Spannung. Es gibt Spannungen, die ich aushalten muss. Das sind eben Polaritäten. Und dann kann ich aber reflektierend und zumindest zu wissen, welche Spannung ich jetzt hier wem zumute. Ne? Und dann kann ich meine Position und habe ich es Macht oder nicht. Ne? Also alles das kann ich dort thematisieren und explizit und besprechbar machen. Ne? Und habe diese Ungleichheit gleichzeitig. Das sagt jetzt noch nichts darüber aus, wie dann die Entscheidung getroffen wird. Aber ich habe so eine Art Entscheidungsgrundlage, in der ich alles, was relevant ist, mal markieren kann. Und dann kann ich nachher entscheiden, was davon ich jetzt ignorieren, vernachlässigen, priorisieren will. Also es ist eine Sprache, die da entsteht.
Ja, weil das ja schon ein Riesenakt ist, dieses Entweder-Oder. Also es ist ja eine Befreiung von der Rechthaberei, ne? Die ja in Polaritäten mündet. Du kannst ja in der Politik sehen, da, wir machen das nur so, wie wir wollen. Die nächsten, nein, wir machen das nur so, wie wir wollen. Am Ende brauchst du etwas, was die Polarität umhüllt, was beides gelten lässt, zu teilen und innerhalb dann dessen noch Wertigkeit schafft. Ja, ihr habt aber mehr Stimmen als wir und deswegen schaffen wir Wertigkeiten und so weiter, ne? Aber dieses Rausgehen aus dem Ja, aber, entweder oder, ist ja schon eine große mentale Flexibilisierung. Und ich sage auch immer, die erweiterte Haltung, also das, was uns als totale Polarität erscheint, ist in der erweiterten Haltung keine mehr. Es kann ausgehalten werden. Ja, und dann wirst du komplexitätsfähiger und du kannst mehr Widersprüche und Paradoxien aushalten. Und dann erweiterst du die Haltung wieder und du kannst wieder mehr aushalten und damit auch mehr sehen und mehr nebeneinander stehen lassen und gleichzeitig aber doch Wertigkeiten festlegen.
Genau. Und dieses Modellieren ist eine Teilaufgabe davon, nämlich mal sichtbar machen, was eigentlich der Fall ist und was da in welchem Spannungsverhältnis mit was steht, ohne dass da schon eine Entscheidung aus dem abgeleitet werden würde. Aber du hast mal eine Sichtbarkeit. Wir sind ja auch limitiert vom, wie viele Punkte können wir gleichzeitig im Kopf halten. Ein großer Vorteil ist ja, wenn man so ein Big Picture hat, wenn das dann da hängt. Also das Artefakt würde ich jetzt auch nicht unterschätzen. Ne? Du hast ein Artefakt und da kann man auch immer wieder zeigen, so wie du in einem Workshop so einen Themenspeicher machst, ne, wenn einer ein Thema aufbringt, der auch relevant ist, dann ja super, schreibe ich auf und häng's hier hin Und wenn es dann wieder kommt, dann kannst du sagen, ja, haben wir hier schon stehen. Weil wenn es nicht steht, dann hat jeder die Sorge, dass es vergessen wird. Also musst du es sichtbar machen und dann kriegst du es aus dem Arbeitsspeicher raus und kannst wieder weiter nachdenken.
Ja, jetzt bin ich aber mal neugierig, weil, pass auf, jetzt gibt es ja so ein Problem, weil ich das neulich auch so hatte. Hat jemand alle möglichen Meinungen eingeholt, ja, verschiedene Sinngebungen, ah, die sehen so, die sehen so, die sehen so. Die haben aber gedacht, ich habe doch gesagt, wie es ist. Jetzt will ich auch, dass es so ist. Weil ich hab's doch gesagt. So nach dem Motto, ich hab doch recht, ne? Da muss es doch auch so sein. Aber diese Idee, ja, aber das war nur eine Perspektive. Das heißt nicht, dass das die dominante ist. Das heißt, du musst ja auch noch von deinem Recht haben loslassen können. Ja, jetzt nehmen wir mal dein Beispiel Spital. Ja, jeder erklärt dir, wie es ist. Und da sagt einer, ja, aber bei uns ist das anders. Wie gehst du denn mit diesen Spannungen um zwischen diesen Shared Models of Mental Models, die ja alle für sich glauben, sie wissen's, da braucht sie auch noch so eine versöhnende Kraft dazwischen. Ja, die erklärt, ja, für dich in deinem Angst- und Denksystem, in deiner Rolle, aus deiner Position ist das wahr, aber es gilt nicht für alle und vielleicht musst du hier und da mal zurücktreten.
Eben, also das ist dann, wenn du von der Metaebene wieder in die Realität eintrittst, ne, dann sind die Wirkungen natürlich real. Ne, aber auf der Metaebene, und das ist eine Moderationsfrage, ne, also mir ist noch kein Setting untergekommen, wo die Leute jetzt kognitiv nicht in der Lage gewesen wären, sich auch vorzustellen, wie das aus der anderen Position vielleicht aussehen könnte. Es ist halt nicht meine. Also ich bin nicht betroffen. Ich weiß dann, und der ist jetzt auch hier, ist markiert, ne? Die Roten gibt's auch und die Roten machen das so. Und ich bin aber ein Blauer, ne? Also das geht und das ist dann auch sichtbar. Ja.
Und das ist dann vielleicht die Hilfe, dass es ein Spiel ist, dass du also einfacher dich selbst distanzieren kannst, weil du ja glaubst, ich spiele jetzt erstmal eine Rolle. Aber in Firmen, wenn jetzt, ich sag mal, Umstrukturierungen sind und deine Interessen sind runterpriorisiert, dann ist ja Schluss mit lustig unter Umständen. Federt also, dieses Spiel das dann ab, weil du es schon mal dir im Vorab angeguckt hast, weil du eine Perspektivübernahme machen konntest? Was ist so deine Erfahrung?
Also jetzt auf dieser Ebene 5, wo wir ja gar nicht ein Spiel spielen, sondern wir modellieren das System. Ob das jetzt unter dem Vorwand davon ein Spiel zu machen nachher, wie das jetzt in dem Beispiel von dem Krankenhaus war. Ich kann das natürlich auch als Standalone-Intervention machen. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel mal in einem Semester eingesetzt. Da ging es um Nachhaltigkeit und Leadership. Mhm. Und jetzt ist ja Nachhaltigkeit und Leadership, das ist ja nur dann spannend, wenn der grüne Strom nicht auch billiger ist. Und ich dann deshalb natürlich den grünen Strom nehme und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern Nachhaltigkeit und Leadership ist dann relevant, wenn es eine Spannung hat. Wenn es heißt Arbeitsplätze oder Urwald. Und beides will ich haben, aber beides kriege ich nicht. So, also in so einer Situation haben wir dann mit diesem Verfahren, eigentlich analog des Verfahrens, nachdem wir solche Modelle bauen, haben wir dann die Studierenden ein Semester lang mit konkreten Unternehmen, die so ein Nachhaltigkeitsdilemma hatten, ne, also damals Dilemma genannt, diese nicht auflösbare Spannung, Mapping gemacht, also gemappt. Ne, das ist Collaborative Mapping, so haben wir die Methode genannt, wo wir dann hergehen und mit allen Beteiligten mal diese mentalen Modelle, aber auch aus verschiedenen Perspektiven, in ein Big Picture einmal. Und das sagt jetzt noch nichts darüber aus, wie die Entscheidung am Schluss getroffen wird. Aber wenn sie natürlich getroffen wird und ich das nicht ignoriert habe, was da diskutiert und besprochen und gezeigt wurde, also ich kriege sozusagen eine explizite Ebene von Reflexion rein, ne, die auch nicht nur kognitiv passiert ist, sondern irgendwo noch ein Artefakt hat, das das darstellt. Es gibt ja auch Ansätze, Peter Techland, ne, Soft Systems Methodology, also wo auch in der Kybernetik, in der Systemtheorie solche Verfahren des Visualisierens verschiedener Perspektiven und so weiter. Ne? Also da kann man sich auch dort noch ein bisschen bedienen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie jetzt Leute damit umgehen, ist natürlich in dieser Methode nicht angelegt. Und ich sag mal, ich kann auch nicht ruhigen Gewissens hinter dieses Reflexionsniveau zurück. Es macht mir deutlich, dass wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ich mache das und dann kostet es die das und das und das, ne? Aber dafür kriegen die das und das und das und ich entscheide jetzt, dass ich diese Gewichtung so vornehme. Dann habe ich das gemacht. Und Entscheidungen, ne, sind keine Berechnungen, also sprich, es ist immer, da kommt eben auch dann mein Werturteil oder irgendwelche Machtverhältnisse, was auch immer, ins Spiel. Kann ich dann wieder reflektieren, was jetzt dann zu dieser Entscheidung geführt hat in dieser Situation? Mhm. Aber es liefert eigentlich nur eine Ebene von Transparenz, die es mir nachher ganz anders erlaubt, über die Sache zu sprechen und auch nachzudenken. Also auch die eigene Awareness ist natürlich eine andere. es hilft, wenn jemand da ist. So die Empathieübung ist sehr viel einfacher, wenn das, mit dem ich mich empathisch mal verbinden will, irgendwo sichtbar ist. Ne?
Ja klar, wir sind ja auch öfter in Kliniken gewesen und diese Art der Kommunikation hat im Normalfall oft noch nie stattgefunden. Also was ist die Perspektive der Pflege, was ist die Perspektive der Geschäftsführung, was ist die IT-Abteilung, was sind die Chirurgen, Oberärzte, Chefärzte und so weiter. Allein das zur Verfügung stellen dieser verschiedenen Perspektiven erzeugt eine Versöhnlichkeit. Wie ist denn ausgegangen bei dem Spital? Da bin ich jetzt neugierig.
Also da haben wir dann das Modell gebaut, wir haben da die ganzen Workshops gemacht und die haben reorganisiert. Wie dann die Reorganisation weiter, das kann ich gar nicht sagen. Ne? Wir haben ja dann nur diesen Teil da gemacht und die Leute fit gemacht und die Botschaft sozusagen überbracht. Das eine, was ich mich noch erinnere, das war auch krass, da war ein Arzt, der dann in den Workshop kam und mir vorher gesagt hat, Herr Rathert, es könnte sein, dass du zwischendurch mal wegpennt. Ne? Ich soll das nicht persönlich nehmen, aber er hat jetzt gerade irgendwie 14 Stunden am Herz operiert und hat jetzt halt noch diesen Kurs, ne, ist jetzt noch gekommen und ich meine, ui, ja, ne, ja, und dann 14 Stunden operieren, kein Problem, besser im Flow, ne? Aber halt, wenn es dann um solche nicht medizinischen Sachen geht, ne, dann. An das erinnere ich noch, aber wie dann jetzt genau diese Reorganisation weiterlief, ich vermute mal bei der Größe dieses Spitals, ist die Halbwertszeit, in der die nächste Reorg kommt, wahrscheinlich nicht so groß.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass du viel auch Communities mit diesem Game-Based Design strukturierst, um vom Push zum Pull zu kommen, weil gerade hier, wie du auch gesagt hast, ja, ist es ja ganz entscheidend, weil du es nicht anordnen kannst. Da brauchst du ja besonders solche Mechanismen, um zu einer lebendigen Organisation und Kommunikation zu kommen.
Ja, eben, also da ist, ich sag mal, dominant, finde ich, dieses Storytelling. Für mich ist die Storytelling-Komponente eben in dieses Story-Design und Storytelling zerlegt. Story-Design, da haben wir auch zwei Zielsysteme. Ich habe eine Community als Betreiber und will was davon. Ich will, dass die, keine Ahnung, meine Produkte weiterempfehlen. Ich von denen höre, was ich als nächstes entwickeln soll oder Kunde, Ohr am Markt haben. Wir hatten neulich so eine große Organisation, auch noch witzig, die haben gefunden, sie haben ein Kulturentwicklungsprogramm und sie haben gelernt, 1% der Mitarbeiter musste aktiv als Change Agent arbeiten. Ne? Das sind 350 Leute bei uns. Wie machen wir aus 350 Leuten eine Change Agent Community? Das war so der Plot. Und dann überlegst du, okay, ich als Organisation will, dass die jetzt da den Change vorantreiben. Und dann muss die Perspektive wechseln. Was würden denn die Leute wollen? Also was wäre denn deren Interesse, da mitzumachen? Also welche Story würde die einladen? Du guckst, wen will ich da haben, auch wen will ich nicht haben? Was brauchst, was müssen die Leute machen, damit sie meinen Prozess vorantreiben und was würde sie dazu führen, das machen zu wollen, aus ihrer Perspektive? Und da kannst du dir dann Stories ausdenken, auf die die dann anspringen oder nicht. Also du hast ja immer eine Population von Menschen, die auf verschiedene Motivationsangebote, die du aktiv idealerweise anbietest, anspringen sollen. Und der Telling-Teil ist dann der spannende, ne? Also, ich erzähle das immer, du kennst ja auch, du hast ja mal vielleicht, irgendwann mal, vielleicht auch nicht, ne, aber so einen Neujahrsvorsatz gefasst, der dann so März, April dann nicht mehr handlungswirksam war. Und das liegt ja nicht daran, dass du nicht mehr willst. Du willst ja immer noch, du machst nur nicht mehr. Ne, und das ist diese zweite Komponente, die zwischen Wollen und Machen steht, die dann eben eigentlich der dominante Teil ist. So wie auch Leute im Alltag vieles von dem, was sie ja wollen, nicht tun, weil das ist eben diese Volition, ne, Willenskraft. Also auch ein psychologisches Konstrukt. Und das Modell sagt, es gibt da fünf Komponenten, ne, fünf Kompetenzen der Volition. Also fünf Dinge, die gegeben sein müssen, damit du nicht nur willst, sondern auch machst. Und diese fünf Dinge, das sind die, wo ich sage, an denen musst du arbeiten. Das musst du unterstützen. Und das sind auch da, wo die Game Design Elemente wirken. Und deshalb nicht Motivation erzeugen, sondern Handlung. Motiviert ist schon da. Und die fünf Kompetenzen, vielleicht ganz kurz für die, die das nicht kennen, ist auch gut nachvollziehbar. Du handelst natürlich nur, erste Kompetenz, wenn du die Aufmerksamkeit auf dem Ding hast, was du jetzt machen sollst. Schönes Beispiel ist Sport. Das kennen wir alle. Ne? Jeder hat schon mal irgendwann das Gefühl gehabt, ich mache jetzt mehr Sport. Hört dann irgendwann damit auf. So. Du handelst nicht, wenn deine Aufmerksamkeit nicht auf dem Ding ist, was du machen sollst, weil wir können nur eine Sache gleichzeitig im Kopf haben und wenn das nicht im Kopf ist, dann haben wir das andere im Kopf. Also was kann man tun? Ich habe so einen Fitness-Tracker am Arm, ne, der nach 2 Stunden am Bildschirm bzzz, bzzz macht, du sitzt schon zu lange. Aufmerksamkeit, okay, ich bewege mich irgendwie. Viele Game Design Elemente, die jetzt wieder diese Oberflächenphänomene, von denen wir es am Anfang hatten, dienen dazu, den Leuten als Reminder sozusagen die Aufmerksamkeit jetzt, ne? Es macht Bing, ne? Also diese Oberflächenphänomene dienen oft dazu. Okay, ich habe die Aufmerksamkeit. Zweite Kompetenz, Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste von diesen fünf Dingen. Auch da Fitness, ne? Ich will, keine Ahnung, abnehmen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich rackere mich Wochen und Monate lang ab, ich nehme aber nicht ab. Vielleicht auch, weil ich Fett abbaue, aber Muskeln aufbaue und das ist halt dann immer noch das gleiche Gewicht. Jedenfalls, ich höre auch dann auf mit der Handlung, wenn ich nicht merke, dass das, was ich mit der Handlung beabsichtige, auch eintritt. Was kann ich jetzt tun? Kontextgestaltung, Game-Based Design Element. Naja, ich kann im Kontext Fortschrittsanzeigen etablieren, ne? Dass du merkst. So die Fitness-Tracker, die mir sagen, oh, du bist die 5 Kilometer jetzt aber schon 3 Sekunden schneller gelaufen als letzte Woche. Das merke ich ja nicht. Ne? Wenn es mir jemand sagt, dann merke ich, oh, ich bin weiter. Und das ist der Ort, wo ganz viele von diesen Oberflächen sind. Ne? Auf welchem Level bist du schon? Fortschrittsanzeige, Selbstwirksamkeitswahrnehmung wird da organisiert über Kontext. Und in Organisationen kann ich das natürlich auch über persönliche Interaktion machen. Aber das kann ich halt nicht skalieren. Wenn ich das irgendwie in einen Kontext baue, kann ich das hochskalieren. Dritte Kompetenz von den 5, Sinn und Zweck. Ich darf nicht vergessen, warum ich das machen wollte. Weil wenn ich das vergesse, dann höre ich auch auf. Da kommt dieses Story-Designer. Ne? Du willst doch der Mensch sein, ne? Oder du willst doch das Ziel erreichen. Ne? Das muss ich ab und zu wieder erinnern, damit die Leute nicht vergessen, warum sie das jetzt machen wollten, wo sie dann merken, dass sie Fortschritt drauf haben. Vierte Kompetenz, ich muss mit Problemen umgehen können. Weil die wenigsten Sachen, die halbwegs anspruchsvoll sind, sind derart, dass sie nicht mit irgendwelchen Hindernissen irgendwann mal konfrontiert werden. So, wie kann ich über Kontextgestaltung Problemlösungskompetenz erhöhen? Naja, ich kann Onboarding, ich kann Leute fit machen, ich kann sie mit kleinen Schrittchen mal an die großen Schwierigkeiten heranführen. Ich kann dafür sorgen, wenn das Problem auftaucht, ich ihnen irgendwelche Ressourcen zur Verfügung stelle. Hey, red mal mit dem, ne? Hol dir doch einen Buddy, dann kannst du mit dem zusammen, hat der einen Tipp für dich. Also ich kann über den Kontext Problemlösungsfähigkeit unterstützen. Und die fünfte Kompetenz, Stimmungsmanagement, ich brauche Selbstempathie. Wie geht's mir und kann ich das irgendwie, wenn es mir mal nicht so gut geht, wieder irgendwie ausregulieren und balancieren? Weil wenn ich depressiv bin, mache ich auch nicht. Also wie kann ich über Kontext gute Stimmung machen, platt gesagt? Auch da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Und diese fünf Dinge, ne, das ist das, wo ich dann über die Zeit meine Geschichte drin erzähle. Mit Reminder, mit Fortschrittsanzeigen, mit wieso, Story, ne, mit Hilfsmitteln, Ressourcen und irgendwelchen Dingen, die die Leute in die Selbstresonanz bringen.
Sehr schön, das sind ja super Sachen, die man auf ganz vieles übertragen kann, sei es die Silvesterziele oder das Gestalten von Communities und auch die Umgestaltung von Unternehmenskontexten. Ja, ich danke dir für die Kundenorientierung, ja, und ich danke dir für diese vielen Beispiele. Ja, wir sind ja auch bei Ocean Drop zusammen, wo wir dann auch Unternehmen eben komplexer solche verschiedensten Lösungen nahebringen können, die alle ja auch ein bisschen immer mit Haltungserweiterung zu tun haben. Aber die Methoden sind ja unterschiedlich. Was mir eben an diesem Spielerischen auch gefällt, ja, dass es eben diese ursprünglichen Mechanismen nutzt, dieses Engagement by Design und dass die Emotionalität so hoch oder sagen wir stark beteiligt ist, ja auch mal, fangt an spielerisch mal zu experimentieren. Das nicht immer so ernst zu nehmen und immer direkt recht haben müssen und direkt ist alles unmöglich und so weiter, sondern da eben auch Verprobungsräume zu haben, um eben die Möglichkeitsräume erweitern zu können.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr mächtiges Spiel, weil also Spiel ist sehr mächtiges, also eine Brille eigentlich, ne, eine Perspektive auf Sachen. Und eben, je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich, dass eine Sicht auf Dinge ist, die sehr konstruktiv sein kann. Und ich finde eben auch die Relation mit den Haltungen, ne? Also auch da, man verwendet dann die Metapher vielleicht auch wieder im Spiel, ne? Ich gehe spielerischer damit um. Spielerisch heißt eben nicht, dass es so ein bisschen das Downside von diesem Begriff, ne, weil viele Leute da mit einem Spiel ist das Gegenteil von Ernst. Das Gegenteil von Spiel ist Depression. Mhm. Und meine Lieblingsdefinition von Spiel vielleicht auch noch, ne, so ein kanadischer Philosoph, der gesagt hat, Spiel ist das freiwillige Überwinden unnötiger Hindernisse. Und wenn man sich mal die Spiele, die man so kennt, anguckt, das unnötige Hindernis ist ja zweckloses Handeln, ne? Aber das, was für Organisationen eben auch ein Potenzial da drin steckt, ist, dass das Überwinden von Hindernissen etwas Motivierendes ist. Und Spaß ist ja nicht nur, wenn es cool war, auch Stolz ist Spaß. Und dazu muss es anstrengend gewesen sein, wenn ich es dann geschafft habe. Dann ist das durchaus auch eine positive Emotion, die bei der Befriedigung eines Bedürfnisses eintritt. Das ist mein Vorschlag, wie man Spaß verstehen soll. Und dann muss ich einfach den Link herstellen zwischen dem, was Leute tun oder tun sollen, aus meiner Perspektive als Organisation, mit dem Bedürfnis, das sie haben können. Und wie mache ich erlebbar, dass dieses Verhalten dieses Bedürfnis jetzt bedient? Eigentlich trivial, aber das ist im Grunde der Kern, der Verhalten steuert. Ich habe ein Bedürfnis, das ich hier aktivieren kann. Und wenn es befriedigt ist, habe ich eine positive Emotion.
Ja, ich finde das super. Besonders dieses Spiel ist das freiwillige Überwinden überflüssiger Hindernisse. Ja, das animiert ja auch, und ich nenne es dann oft so Experimentierfreude. Nee. Mach mal ein bisschen anders und lass dich von dir selbst überraschen. Das ist ja auch für die Ich-Entwicklung und die Haltungserweiterung eine ganz wichtige Inspiration. Oder danke ich dir, Wolfgang, für die vielen Ideen und Beispiele und wünsche dir einen spielerischen Frühling.
Super, Martin. Ja, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für die Einladung und für die spannende Diskussion.
Bye-bye.
Bye-bye. Dir auch. Schönes Wochenende.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.